Hallo und herzlich willkommen zu unserer Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bereiten uns vor für das Gespräch am 19. August. Das heißt, wir studieren heute gemeinsam die Lektion Nummer 8 in unserem Lektionsheft, das Evangelium im Galaterbrief. Unser Merktest befindet sich in Galater 4, Vers 7. Lass uns das zusammenlesen. Galater 4, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Bevor wir starten, wollen wir gemeinsam Gott um Weisheit bitten und ich lade euch dazu ein, mit mir zu beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, danke, dass du uns liebst und dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Danke, dass wir die Gelegenheit haben, nochmal zusammen dein Wort zu studieren. Gib uns Weisheit, dass wir alles, was wir lernen, auch umsetzen können, jeden Tag in unserem Leben. Und ich danke dir für dein Opfer am Golgatha, dass wir dadurch Leben bekommen. Schenke du uns deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu Christi. Amen. So, in den letzten Wochen haben wir viel über die Galaterbrief, diesen Brief gesprochen. Und wir haben über das Gesetz und Glauben und Gerechtigkeit gesprochen. Und der Titel unserer heutigen Lektion gefällt mir besonders. Das heißt, vom Sklaven zum Erben. Wir sind ungefähr zu dem Vers 25 von Galater 3 angekommen. Und da wollen wir quasi anknüpfen. So lesen wir gemeinsam Galater 3 ab Vers 25 und dazu gleich 26. Nachdem aber der Glauben gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Wie wir schon gesehen haben, wenn wir nicht mehr unter den Zuchtmeister das Gesetz sind, sind wir jetzt unter der Glauben, unter den Glauben. Und eine Freundin von mir hat mir letztes Mal gerade das gefragt. Heißt es, dass wir alles machen können, was wir wollen, Hauptsache wir glauben? Und ich musste dann natürlich antworten, eben nicht. Heißt es zum Beispiel, dass ein Kind alles machen kann, was verboten ist, nur weil er Vertrauen in den Eltern hat? Genau das Gegenteil. Wenn das Kind die Eltern respektiert und liebt, dann würde er eigentlich gerne gehorsam sein. Durch eine liebevolle Beziehung, der weiß, was Schlechtes und was Gutes ist. Und er würde das Richtige gerne machen. Und in diesem Sinne braucht er nicht mehr diese Zuchtmeister, weil das Gesetz in unserem Herzen geschrieben ist, wie wir auch bis jetzt studiert haben. So, es gibt eine kleine Anekdote von meiner Kindheit. Mein Vater erzählt das oft, dass einmal meine Mama zu ihm kam und ganz verzweifelt gesagt hat, guck mal, unsere Kinder sind so ungehorsam, vielleicht machen sie nur 20% von allem, was ich sage und vielleicht sollte ich ein bisschen strenger sein. Aber mein Vater hat da geantwortet, eigentlich, ich bin sehr froh, ich finde das ein gutes Ergebnis, weil diese 20%, was sie machen, also gehorsam zu sein, machen sie das freiwillig, weil sie das tatsächlich verstanden haben. Und ganz genau so ist zwischen wir uns Gott. Er könnte eigentlich auch ganz schnell so uns dazu bringen, alles richtig zu machen, aber er weiß, dass wir Menschen hätten das nicht aus Liebe gemacht. Und Gott in dieser Erziehung zwingt uns nicht. Er ist Liebe und benutzt keine Angst. Und dann haben wir gelesen in Vers 26, denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Jesus Christus. Und wie kommt es, dass wir dann Kinder Gottes geworden sind? Genauso durch Jesus Christus, und das werden wir später nochmal vertiefen. Aber lass uns weiter Vers 27 lesen. Da steht Galater 3, Vers 27. Denn so viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Was bedeutet Christus anziehen durch die Taufe? Ich kann es mir so vorstellen, dass wir wegen der Sünde schmutzig sind, quasi dunkel, schwarz. Und Jesus auf der anderen Seite, weil er natürlich vollkommen ist und ohne Sünde ist, der ist hell, weiß. Und indem er uns reinigt, dann ziehen wir das Kleid der Gerechtigkeit. Und wenn Gott, der Vater, uns anschaut, dann sieht er die Gerechtigkeit Christi. Und wir sind auch gerecht, weil wir gerechtfertigt worden sind durch Jesus Christus. Und wie die Taufe genau funktioniert und was das bedeutet, beschreibt ganz genau Paulus auch in der Römerbrief. Dann lassen wir zusammen Römer Kapitel 6 aufschlagen und da ab den Vers 1 bis 4 zuerst. Da steht, Paulus sagte, Römer 6, Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei fernen. Sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Also wir sind der Sünde gestorben. So wie eine Leiche. Wir reagieren nicht mehr auf die Sünde. Wenn eine kommt bei einer einfach leblosen Person, natürlich reagiert nicht mehr auf Impulse. Dann der Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf dem Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So hier wird quasi die Taufe wie ein Tod verglichen, und indem wir durch Untertauchen runtergehen, dann hören wir auch kurz auf quasi zu atmen, und indem wir wieder hochkommen, dann bekommen wir neues Leben. Wir atmen wieder, und das ist auch ein schönes Symbol, weil auch das Kind kommt eigentlich von dem Wasser vor, von dem Fruchtwasser, der im Leib der Mutter. So, Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt, und wir dürfen auch mit ihm aufstehen und ewige Leben bekommen. Vers 5 von Römer 6. Denn wenn ihr mit ihm verwachsen sind, zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu seiner Auferstehung sein. Und dieses Wort verwachsen oder Verwachsungen habe ich zuerst in der Chirurgie kennengelernt. Und das ist eigentlich was sehr Gefährliches und befürchtet, weil das bedeutet, dass alles quasi verpackt ist, verklebt ist, verschiedene Organe, verschiedene Strukturen, die auch wichtig sind, Nerven, Gefäße, und das ist so schwer, die auseinander zu trennen. Und das ist ein sehr gutes Symbol, dass wir mit Gott so fest zusammengeklebt sind. So, wenn er aufersteht, dann dürfen wir auch auferstehen. In Vers 6 steht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen. So, wir sind von der Sünde losgesprochen, weil wir nicht mehr der Sünde dienen. Vers 8 und 9. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, dass wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wisst ihr, vor ungefähr 10 Tagen ist leider meine liebe Oma verstorben. Sie war sehr alt, sie hat ein schönes Leben gehabt, aber das war trotzdem ein sehr trauriger und besonderer Moment für meine Familie. Und als wir dort waren, ich habe meine Oma da gesehen und plötzlich hat meine Mama mir ihr Taufzeugnis gezeigt. Und das war ein besonderer Moment. Eine liebe Person neben mir hat mir gesagt, Laura, warum bist du traurig? Eigentlich, das ist der Beweis, dass sie leben wird. Ihr alter Mensch ist schon gestorben, in dem Fall vor 29 Jahren, weil sie damals sich getauft hat. Und deshalb hat Jesus schon besiegt. Sie bekommt das ewige Leben. Jetzt das Physische, was sie jetzt erlebt, der Tod ist eigentlich nur vorübergehend. Sie wird nicht den zweiten Tod erleben. Sie bekommt das ewige Leben. Und so dürfen wir auch Gott loben und glücklich sein, dass durch die Taufe unseren alten Ich schon verstorben ist und wir dürfen für die Ewigkeit leben. Und die Verse nochmal von diesem schönen Brief, Römerbrief 6 und dann die Verse 10 und 11 sagen folgenden, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal, dass er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist jetzt die Frage für uns. Wofür lebst du? Wozu? Welcher ist der Sinn deines Lebens und das Ziel, was ist deine Mission? Lebst du, lebe ich für Christus? Eine zweite große Wahrheit über die Taufe ist auch in 1. Petrus geschrieben. Und da lesen wir in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21 folgendes. Als Abbild davon rettet uns auch die Taufe, welche nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Christi. So, die zweite Lehre ist es nicht nur, die Taufe ist so wie Tod und Auferstehen, sondern sie reinigt uns. Das ist ein Symbol für die Reinigung nicht des Körpers, sondern des Gewissens durch den Tod, das Blut Jesu Christi. Aber lass uns jetzt zurückkommen zu unserem Galaterbrief. Jetzt sind wir in Kapitel 3 nochmal ab den Vers 28. Und Paulus sagte, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das ist so schön, dass bei Gott es gibt keine Nationalitäten, es gibt keinen Unterschied zwischen Augenfarben, zwischen Hautfarben, kein Mann, kein Knecht, kein Freier. Alle eins in Christus. Benutzt die Bibel so oft verschiedene Bilder von dem Körper und verschiedene Glieder, die zusammenarbeiten sollen. So wie der Mann und die Frau, so wie Christus und die Gemeinde eins sind. Und ich muss auch selber sagen und ich muss bezeugen, dass das ist meine Erfahrung, als ich nach Deutschland kam. Meine Heimat war ganz weit weg. Ich hatte keine Familie bei mir, konnte ich die Sprache nicht sprechen und es gab viel Unsicherheit über die Zukunft. Und trotzdem hat mich die Gemeinde so liebevoll aufgenommen, obwohl ich für sie nichts war. Und weil in Gottes Familie gibt es keine Italiener, kein Deutscher, kein Griecher, kein Jude und kein Flüchtlinge mehr, was wir heutzutage sehr oft erleben. Alle sind Bürger des Himmels. Lass uns weiter Galaterbrief lesen in Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. So werden wir jetzt diese drei Punkte anschauen. Was bedeutet Christus zu gehören, Abrahams Samen zu sein und die Erbe zu bekommen? So, Wir sind fast zweimal, wir gehören fast zweimal Jesus Christus. Und das wollte ich ein bisschen verdeutlichen durch eine kleine Geschichte. Es gab einen Jungen, und dieser Junge hatte sehr gerne diese Handarbeit gemocht, war ein bisschen ein Künstler. Und er wollte unbedingt ein Boot bauen. Und er hatte das Projekt gehabt und dann hat das gezeichnet und war im Wald. Hat das richtige gute Holz ausgesucht und dann geschnitten und geschliffen und am Ende war ein wunderschönes Boot. Und das Boot hat auch gemalt und lackiert und dann hat es an alle gezeigt, mit den Freunden gespielt, auch am Fluss. Und das war so schön. Oft hatte er auch quasi eine Schnur da verbunden mit dem Boot, damit es nicht wegfährt. Aber doch kam es eines Tages dazu, dass durch eine irgendwie große Welle diese Schnur gebrochen ist und das Boot ist einfach weggeschwommen. Das Kind hat alles versucht, um das wieder zu bekommen, hinterhergelaufen und gesucht und weiter gefolgt, aber das Boot war irgendwie weg. Und jeden Tag hat das Kind einfach weiter daran gedacht und die Tage, die Woche sind vergangen und eines Mal, mehrere Tage danach, war er in der Stadt und da hat er einen Laden gesehen und in dem Schaufenster von diesem Laden sieht er plötzlich, dass dort genau sein Boot war, der war sicher. Er hat das selber gemacht und er ist schnell reingegangen, hat mit dem Besitzer gesprochen und hat gefragt, ja was, woher haben Sie jetzt dieses Boot? Und der Besitzer hat geantwortet, ja, eine Person hat es mir gebracht und ich dachte, das ist so schön gemacht, das ist wirklich ein wichtiges Stück. Und das Kind hat gesagt, ja, ich kenne das, ich habe das selber gezeichnet und geschaffen, ich kenne das, das ist meins. Darf ich das wieder bekommen? Und der Besitzer hatte natürlich gesagt, ja, wenn Sie das kaufen, ich habe das selber auch gekauft. Und so das Kind ist nach Hause gegangen, hat versucht, so viel Geld zu sammeln, so viel nötig. Und die Freundin haben eigentlich damals ihm gefragt, aber warum willst du unbedingt dieses Boot wieder zurückbekommen? Ich meine, du kannst so viele andere Boote selber nochmal schaffen und noch schönere. Aber das Kind hat gesagt, hat geantwortet, weißt du, an diesen Freund, ich habe so viel daran gearbeitet. Ich habe das Boot wirklich sehr gemocht und geliebt und ich konnte nicht mehr essen und nicht mehr schlafen. So werde ich das zurückkaufen. Ich will genau das. Und dann ist das Kind dorthin gegangen und hat das Boot gekauft. Und am Ende hat gesagt, das Boot gehört mir jetzt zweimal. Und es ist das Gleiche wie bei Gott. Gott hat uns geschaffen und wir gehören ihm, aber damit, weil wir uns getrennt haben wegen der Sünde, der hat uns losgekauft, wieder freigekauft und wir gehören ihm jetzt quasi zweimal. Aber was bedeutet jetzt Abrahams Samen? Das haben wir auch in der vergangenen Lektion ein bisschen angeschaut. Und da steht, dass eigentlich Abraham, als er noch nicht beschnitten war, hat Gott mit ihm einen Bund gemacht. In Römer 4, Vers 9 steht sogar, dass dem Abraham der Glauben als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Noch in Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte, als er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen. Und jetzt ist die Frage auch an uns. Sind wir auch bereit, dorthin zu fahren, das zu machen, was Jesus Christus uns sagt, auch wenn wir nicht wissen, warum, wozu, wohin? Und das ist der Glauben und alle Gläubigen sind Abrahams Samen. Lass uns weiterhin über diese Erben sprechen in den nächsten Versen, was wir jetzt lesen werden. Die Sabbatschule fängt an mit dem Kapitel 4 von Galater. Und da steht Vers 1 und 2, was wir gemeinsam lesen sollen. Also, Galater 4, Vers 1 bis 2. Und ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knechten kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern, Vers 2, er steht unter Vormünden und Verwalten bis zu der vom Vater festgesetzte Zeit. So, zunächst hat Paulus hier unsere Beziehung zu Gott mit einer Beziehung zwischen so einem Sohn und ein älterer Vater, ein reicher Mann. Und die Situation ist es so, dass der reiche Mann quasi verstorben ist und all sein Vermögen seinen ältesten Sohn vermacht hat. Aber das Problem ist, dass der Sohn noch nicht mündig ist. So schreibt der Vater in diesem Testament, dass der Sohn unter der Aufsicht von Vormünden und Verwalten steht, bis er volljährig ist. Und obwohl der Sohn tatsächlich der Herr über alles ist, ist er nicht mehr als ein Sklave. Das heißt, er hat überhaupt keine Rechte als Sohn. Und das erinnert uns ein bisschen an, was wir schon studiert haben in Galater 3, Vers 24, 25. Es erinnert uns an diesen Zuchtmeister. Aber jetzt haben wir diese Verwalter, die auch noch mehr Verantwortung haben, nicht nur über die Erziehung des Kindes, sondern auch über das Finanzielle. Und genau in der gleiche Art und Weise ist das Gleichnis, was Paulus benutzte. Wir sind noch Sklave der Sünde, wenn wir getrennt von Gott sind. Weil wir nicht so als Kinder uns bezeichnen könnten. In 1. Timotheus 5, Vers 5, es stehen quasi zwei Gruppen von Menschen. Und da steht quasi die Kinder des Lichtes und des Tages. Und auf der anderen Seite die Kinder von der Nacht oder von der Finsternis. Und natürlich sind wir noch in diesem Zustand unter der Sünde als Kinder des Finsternis. Was passiert aber danach? Mit Vers 3 und 4 können wir das besser verstehen. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Elementen der Welt als Knechten unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. So, es gab eine Zeit davor, wo wir auch unmündig waren, nicht volljährig in der Vergangenheit. Und hier spricht, in der Zeit waren wir unter diese Elemente der Welt. Es gibt jetzt verschiedene Theorien, was diese Elemente der Welt sind. Das Wort benutzt dafür ist Stoikeia. Und das können entweder physische Elemente des Universums gemeint sein oder tatsächlich die Sünde und dämonische Mächte oder einfach, weil hier steht quasi eine Zeit davor und eine Zeit danach, nachdem die Zeit sich erfüllt hat und Jesus gekommen ist. Es können auch diese Elemente quasi in der alttestamentlichen Zeit Gesetze und Opfer, die aber nur ein Schatten waren von dieser zukünftigen Erlösung und nicht aber der Platz von die Stelle Christi annehmen können. So, jetzt sehen wir, dass das war die Zeit davor und plötzlich hat sich die Zeit erfüllt, indem dann Gott seinen Sohn gesandt hat. Diese Zeit der Minderjährigkeit gilt nicht nur persönlich für uns, sondern quasi für die ganze Menschheit. Und ganz genau darüber die Bibel spricht, in einer der schönsten Prophezeiungen überhaupt, und das ist in Daniel 9, ab den Vers 24 bis 27. Jetzt habe ich mir nicht die Zeit, das Ganze zusammenzulesen, aber ich lade euch ein, zu Hause das nochmal zu lesen. Wir werden einfach zusammenfassen, warum Jesus genau in diesen richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Und als ich das gesehen habe, wie pünktlich Gott ist, dann habe ich gesagt, wow, das ist ein Gott der Ordnung und er hat alles unter Kontrolle, die ganze Geschichte des Universums. So, in Daniel 9, Vers 24 wird gesprochen über diese 70 prophetische Woche, die sind 490 Jahre nach dem Prinzip von Ezekiel 4, Vers 6, ein Tag für ein Jahr. Und diese Zeit hat angefangen im Jahr 457 vor Christus, als der Erlass von Artaxerxes zum Wiederaufbau Jerusalem gegeben wurde. Und in diese 70 prophetische Woche hatte Gott dem Volk Israel noch eine Chance gegeben, die gute Nachricht des kommenden Messias quasi weiterzugeben. Und danach steht in Vers 24, dass nach 69 Wochen wäre ein Gesalbter gekommen. Und das ist genauso passiert, weil da kommen wir zu dem Jahr 27 nach Christus. Und da wurde Jesus getauft und er hat seinen Dienst angefangen. Danach steht in Vers 26 und 27, dass in der letzten Woche, genau in der Mitte der Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, wäre dieser Gesalbte ausgerottet worden. Und das ist auch genau so passiert, weil wenn wir in dem Jahr 31 nach Christus im Frühjahr in der Geschichte schauen, was passiert ist, sehen wir, dass dort die Kreuzigung Jesus stattgefunden hat. So, Gott hatte die Zeit erfüllt, genau in der richtigen Zeit. Und er ist ein Gott, der uns vorhersagt, was passieren wird, damit wir uns vorbereiten können. Und das Gleiche passiert auch für die Wiederkunft Jesus, dass wir uns vorbereiten. Er hat uns Zeichen gegeben und Prophezeiungen. Und da steht, dass Jesus, der gekommen ist, ist aus von einem Weibe geboren. Das heißt, dass Jesus total Mensch war. Warum ist es eigentlich so wichtig? Dieser Punkt hat mich auch sehr, sehr fasziniert, allgemein, weil steht eine Prophezeiung auch darüber, das ist in Jesaja 4, Vers 14, lass uns das lesen, Entschuldigung, das ist in Jesaja 7, Vers 14. Und was da steht ist, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Emmanuel nennen wird. Und das Schönste dabei ist, dass dieses Buch Jesaja war eine der Bücher, der gefunden wurde zwischen diesen Qumran-Rollen, also in Qumran. Und viele Archäologen haben damals so viele Bücher von den Alten Testament untersucht. Und Archäologen von den John Hopkins University haben das auch datiert. Und dieses Buch von Jesaja, wo auch diese Prophezeiung geschrieben ist, ist datiert 125 vor Christus. Das heißt, wir haben das Beweis, dass eigentlich alles wurde schon vorhergeschrieben, bevor Christus gekommen ist. Aber wie erklären wir die Notwendigkeit, dass Christus Menschen hätten werden müssen, um uns zu retten? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich höre, wenn ich mich darüber unterhalte mit verschiedenen Menschen. Und das dürfen wir nur mit der Bibel beantworten. Lass uns schauen, was auch Paulus darüber sagte. Und nochmal in Römerbrief am Kapitel 8. Fangen wir an mit den Vers 3 und 4. Und da haben wir schon Hinweise, wie das funktionieren kann. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und um die Sünde willen. Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. So, hier steht, dass irgendwas war dem Gesetz unmöglich. Und das ist Leben zu geben. Wie wir schon studiert haben, es ist unmöglich, das Leben zu bekommen. Nur Gott hat das Leben und das hat Gott möglich gemacht, indem er Fleisch geworden ist. Noch ein wichtiger Punkt in 2. Korinther. Lass uns zusammen 2. Korinther 5 lesen und da Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würde. Also Gott ist Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit werden. Und das ist dieser große Austausch, was da stattgefunden hat. Und noch eine der schönsten Beschreibungen über Jesus, was er alles für uns abgegeben hat, steht in Philipper 2. Das kennt ihr bestimmt ganz gut. Philipper 2 ab dem Vers 5. Eine der schönsten Passagen, Texte. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und dann Vers 6. Welche, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Und und in seinen äußeren Erscheinungen wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, bis zum Kreuzestod. Also wie war unser Merkvers nochmal in Galater 4, Vers 7? Da steht, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern Söhnen. Und was hat Gott gemacht? Er hat sich entäußert von seiner Göttlichkeit, um die Gestalt des Knechtes anzunehmen. Und dadurch hat er diesen Austausch gemacht. Und dafür sollen wir wirklich jeden Tag Gott loben und danken, dass ein Wunder passiert ist und kann. Dadurch quasi teilhaft haben an unsere menschliche Natur. So, lass uns weiter in Hebräer anschauen. In Hebräer 2 und dann Vers 14 bis 16. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist ja in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den äußeren Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Er musste teilhaft haben mit uns, um den Satan zu zerstören. Vers 15. Und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gestalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams, und das wissen wir, wer sie sind, die Gläubigen, nimmt er sich an. Daher muss er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig wurde. Und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu versöhnen. Und Vers 18, worin er selbst gelitten hatte, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht wurden. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, steht auch woanders, der kein Mit Leid haben könnten mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist dann später nochmal wiederholt in Kapitel 4 von Hebräer. So, Jesus versteht uns ganz genau, deshalb kann er uns helfen, sagt hier der Paulus. Und das Schönste daran ist, dass wenn wir finanzielle Probleme haben, dürfen wir Christus anschauen und denken, er ist auch in Armut auf die Welt gekommen. Wenn die Leute schlecht über uns sprechen, dann dürfen wir denken, es wurde auch von Jesus gesagt, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Oder wenn wir zu kämpfen haben gegen Lüste und Neigungen, dann dürfen wir denken, Jesus hat 40 Tage ohne Essen ausgehalten und danach auch nicht nachgegeben. Wenn wir uns verraten fühlen, dürfen wir an Jesus denken, weil er auch von Judas verraten wurde. Und wenn wir physische Schmerzen haben, sogar dann dürfen wir an Jesus denken, weil er wurde gepeitscht, wurde gespuckt, wurde geschlagen und er hatte eine Dornenkrone auf seinem Kopf und in seinem Fleisch wurde das quasi aufgespießt. So wie die ganzen Nägel auch auf den Händen und in den Füßen ganz hineingedrückt wurden und den ganzen Gewicht, sein Gewicht war einfach auf diese Nägel und er musste da hängen. Und wenn wir auch eine psychische oder emotionale Belastung erleben, lass uns an Jesus denken, der er uns versteht, weil er genau in der wichtigsten Moment seines Lebens verlassen wurde von seinen Freunde und sogar von dem Vater selbst, weil er unsere Sünde tragen müsste. Und er hat das durchgemacht, nur mich und dich im Himmel zu sehen. So, warum war es notwendig, dass Christus unsere menschliche Natur nimmt? Ich kann es mir ein bisschen so vorstellen, wie eine Person, der nicht schwimmen kann und jetzt quasi sinkt und ruft nach Hilfe. Natürlich ist es unmöglich für eine andere Person, die keine Mittel hat, diese Person zu helfen und retten oder ohne auch ins Wasser zu springen. So ist Jesus ins Wasser gesprungen und dieser Retter muss zuerst selber perfekt schwimmen können. Deshalb hat Jesus alles vollkommen gemacht und er war vollkommen, keine Sünde. Und dann auch in der Lage sein, quasi dieser Person zu helfen, die beim Schwimmen, wenn man sinkt, versucht wird, in alle mögliche Art und Weise die eine Person runterzudrücken, auf den Kopf, auf den Schulter, um Luft zu kriegen. Und das hat Jesus alles gemacht, nicht nur sich enthäusert von der Göttlichkeit, Knecht geworden, in allem gleich, vollkommen sein und zu zeigen, dass wir auch alles das Gleiche erreichen können durch die Hilfe des Vaters, durch diese enge Beziehung mit Gott, der Vater. Und dann, der ist unschuldig für uns gestorben und da haben wir gelesen, der ist Hohepriester geworden, als Mittler zwischen wir und dem Vater. Und dadurch können wir wieder zu ihm gehen. Dadurch können wir wieder Freiheit haben. Der ist Gott mit uns, Emmanuel. Aber warum hat es nicht funktioniert mit einer anderen Person oder mit einem Engel? Es gibt zwei gute Gründe, die wir unbedingt merken sollen. Einmal, weil nur Jesus in sich das Leben hat und nicht ein Engel. Und der zweite Grund, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, ist, weil wir Gott gehören. Also, der hat uns erschaffen und der hat quasi, das ist der Einzige, der das Recht hat, uns loszukaufen, frei zu kaufen, weil er ist der Eigentümer, der ist der Besitzer von uns. Und was aber der Unterschied ist, dass er uns nicht zwingt und wenn wir das nicht annehmen, dann er darf uns und möchte uns auch nicht zwingen, gerettet zu sein, weil er ein Gott der Liebe ist und ein Gott der Freiheit. So haben wir gelesen, dass in der richtigen Zeit ist Jesus gekommen. Es hat sich erfüllt, genau pünktlich von einer Weib ist er auf die Welt gekommen. Unter dem Gesetz war er. Und jetzt, was bedeutet unter dem Gesetz zu sein? Warum war Jesus unter dem Gesetz? Ja, wenn wir sagen, ja, man ist quasi auf die Welt gekommen unter dem König, unter der Regierung des Königs X und Y, dann verstehen wir, dass es Regelungen gibt und da unter diese Regelungen man sich halten muss. Und das ist genauso bei den Geboten. Wir müssen die halten und wenn nicht, dann kriegen wir die Strafe. Aber Jesus hatte natürlich keine Sünde gemacht. Deshalb musste er nicht unter der Strafe, unter das Gesetz sein. Aber indem er diese Verurteilung auf sich genommen hat, dann ist er auch unter dem Gesetz, freiwillig quasi, auf die Welt gekommen. Er ist der zweite Adam. Und Römer auch in Kapitel 5 steht den ganzen Kapitel, was ihr nachlesen könntet über diesen wunderschönen neue Schöpfung quasi. Und lasst uns nur ein paar Versen darüber lesen. Und das ist die Versen 18 und 19, wo beschrieben ist, dass Jesus der zweite Adam ist. Wie der Sündenfall, Vers 18, des einen zur Verurteilung aller Menschen führte, so führte auch das gerechte Tun des einen alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Denen gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so würden auch durch den Gehorsam des einen, das ist Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Und jetzt kommen wir weiter in unserer Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 5. Gott ist auf die Welt gekommen, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnenrecht empfingen. Steht. So, was bedeutet das Sohnenrecht? Was bedeutet in der Tat, Sohn zu sein? Die Söhne haben alles. Sie bekommen eine Erziehung, sie sind geliebt, sie haben Freiheit, sie haben Unterstützung von den Eltern, sie haben Hilfe und alles, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Und Paulus benutzte diese Sohnenrechte, diese Adoption, das Wort ist hier Erlösung und das ist diese Uotisia, das ist quasi das Gleiche für Paulus, Erlösung und Adoption. Und das war ganz deutlich damals, weil in dem römischen Reich gab es auch die Rechte der adoptierten Söhne, das war ganz häufig sowas. Und da stand sogar, dass der adoptierte Sohn wird zum wahren Sohn. Und noch was, der Adoptierte kann seinen adoptierten Sohn nicht verstoßen. Das Kind kann nicht zum Sklaven gemacht werden. Und dann gibt es, dass die biologischen Eltern haben kein Recht, das Kind zurückzufordern. Und dann die Adoption schließt auch das Recht zu Erbe ein. Und das ist sehr schön, was das alles bedeutet, Sohn zu sein. In Epheser 1, Vers 5 lesen wir noch mehr, was das bedeutet, laut der Bibel. Epheser 1, Vers 5. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt, zu Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft. So ein großer Gott haben wir. Lass uns weiterlesen. Vers 6 in Galater 4. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eurem Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. Also das Schönste da ist, dass wir kriegen schon das Geschenk der Adoption, aber dazu noch der Geist des Sohnes, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und was macht er? Er schreit zum Vater. Und was sagt er? Papa, sagt er Daddy, Vati. Also ein schönes Wort, um diese enge Beziehung zu beschreiben. Das ist ein Vorrecht. Ich meine, wir dürfen der König des Universums Papa nennen. Als ich ungefähr drei oder vier Jahre alt war, hat mir mein Vater auch immer eine Frage gestellt. Und er wollte unbedingt, dass ich an diese Frage in einer besonderen Art und Weise antworte. Das ist quasi so wie ein Spiel gewesen. Man macht das auch mit den Kindern, quasi ein Merkspruch für mich. Und er hat immer so gesagt, Laura, wenn du ein Problem hast, zu wem sollst du hingehen? Laura, zu wem sollst du hingehen, wenn du ein Problem hast? Und ich musste da antworten, ja, zum Papa. Und ich habe damals gelacht oder alle wir, aber im Kopf ist es mir geblieben. Wir haben nicht nur einen menschlichen Vater von Gott bekommen, eine Mutter. Also gelobt sei Gott dafür, für Gottes fürchtige Eltern. Aber wir haben noch mehr. Wir haben einen himmlischen Vater und zu ihm dürfen wir jede Zeit gehen, egal was passiert ist, egal welches unser Problem ist und wie schlimm das war. Gott hat immer die Lösung. Er hat die Erlösung. Und ihm ist alles möglich. Deshalb, er hat unendliche Möglichkeiten, die Probleme zu lösen. Was steht in Philipper 3, Vers 14? Da steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also warum manchmal zögern wir und warum gehen wir nicht sofort zum Vater und nennen wir ihn Papa und sagen wir, Papa, ich habe das Problem, bitte kannst du mir helfen? Der würde sich freuen, sofort uns zu helfen und diese Beziehung auch zurückzustellen. Lass uns weiter Galater 4, Vers 7 lesen. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also, wir verstehen jetzt nicht mehr so ganz, was Knecht bedeutet. Damals war etwas Häufiges, aber der Zustand war ungefähr so. Eine Sklave zu sein bedeutete, vielleicht verkauft zu werden. Ohne Familie, ohne Freunde, den ganzen Tag nur arbeiten, ohne Pause, Tag und Nacht wahrscheinlich, ohne Ferien. Und es war sehr demütige und harte Arbeit. Es gab kein gutes Essen. Manchmal wurden sie auch gepeitscht und geschlagen. Es gab überhaupt keine Rechte, keine Karrieren, kein gutes Lohn, nichts. Manchmal waren die Sklaven so wie Tiere betrachtet. Und Gott will von diesem Zustand uns freikaufen. Und das Schönste ist, wenn wir das schauen in Altes Testament, in Altem Testament, Gott hatte schon ein Gleichnis, eine Lösung gefunden, um uns was Besonderes beizubringen. Wie ihr wisst, das war speziell in dem Volk Israel. Jeder siebte Jahr konnten die Sklaven befreit werden und alle Schulden waren gelöscht. Man war wieder ein freier Mann, man konnte wieder arbeiten, wieder eine Familie haben und alles nochmal, ein neues Leben anfangen. Und darüber können wir ein bisschen lesen, wie schön das war, aber das kommt auch was dazu. In 5. Mose 15 und dann ab den Vers 12 bis 15 auch. So, 5. Mose 15, 12. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen. Und im siebten Jahre sollst du ihn frei von dir lassen. Und wenn du ihn frei von dir lässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihm von deiner Herde, von deinen Tänen, von deinen Kälten aufladen und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und gedenken, dass du, der Vers 15, dass du in Ägypterland auch ein Knecht warst und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute solches. Das ist so schon bei der Befreiung. Und mit der Befreiung, man hatte damals auch so viele Geschenke bekommen. Und so ist unser Gott, der sagt, erinnere dich, du warst eigentlich auch Sklave in der Sünde in Ägypterland. Und er befreit uns, es ist schon ein großes Geschenk. Aber dazu, der sagt, du musst nicht von allein, von null allein anfangen. Ich bin bei dir, ich segne dich. Ich weiß ganz genau, was du brauchst und ich gebe dir noch mehr dazu. Und das ist so eine große Lehre auch für uns heute. Manchmal, wir unterdrücken unsere Mitmenschen, quasi wir versklaven sie. Weil unsere sündhaftige Natur ist immer, ja, ich bin der Beste, die anderen müssen quasi unterdrückt sein. Und da können wir viel, viel lernen. Und mit diesen Rechten der Sohnschaft kriegen wir auch eine Erbe, sagt die Bibel und sagt Paulus. Und was war die Erbe im Alten Testament? Wir finden das natürlich auch in dem Volk Israel, das erste Mal. Und ich lade euch ja dazu ein, zu Hause das ganze Kapitel 26 zu lesen von 5. Mose. Das ist so berührend, diesen Moment zu erleben, weil der Herr hatte endlich quasi das Volk geführt, geführt bis zum das gelobte Land. Das war die Erbe. Und da steht, dass der Gott hatte eigentlich befohlen, den Esslingen alle Früchte das als Dankopfer zu dem Priester zu bringen. Und da hört mal, was sie hätten sagen sollen in diesem besonderen Moment. Jeder Israeliter hätte sagen sollen in dem Moment: Ich bezeuge heute vor dem Herrn, meinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem der Herr unseren Väter geschworen hat, dass er so uns geben. Und dann hätte er angefangen zu sagen: Mein Vater war ein heimatloser Syrer und er zog nach Ägypten und da wurde ein zahlreiches Volk und natürlich wurde er versklavt. Und dann schrie das Volk zum Herrn und der Herr hatte uns als Volk, jetzt ist es beschrieben, aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestreckter Arm, mit gewaltigen, furchtbaren Taten durch Zeichen und Wunder rausgeholt. Und jetzt hat er uns dazu gebracht, zu diesem Land, wo Milch und Honig fließt. Und mit voller Freude kommen sie vor Gott und beten den sie an, weil sie endlich in das gelobte Land gekommen sind. Und das ist natürlich ein wunderschönes Abbild von was bei uns passieren wird, auch später, wenn wir in Himmel angekommen sind, wenn wir unsere Erbe bekommen, und das ist das ewige Leben. Wir werden auch zurückblicken und sagen, wenn wir unsere Geschichte nochmal gezeigt bekommen, schau mal, wir waren auch verloren und Gott hat uns aufgefunden, als wir noch Pilger auf dieser Erde waren. Gott hat uns gerettet. Und wenn wir da sind, sind wir nur wegen Jesus Christus. Und wir werden unsere Kronen abgeben und vor der Füße Jesus legen und sagen: Danke Gott, ich verdiene es nicht, hier zu sein. Das ist nur durch deine Gnade und ein großer Opfer. Lass uns alle dabei sein, lass uns alle diese Erbe annehmen, heute jetzt die Entscheidung treffen. Im Alten Testament ist voll von der Erbe gesprochen, aber das Schönste ist, wie Petrus das beschreibt. Im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 4 steht, dass wir berufen sind zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch. Endlich dabei sein bei Jesus. Und als Luther das endlich verstanden hatte, nachdem er die ganze Zeit versucht hatte, Vergebung und Frieden zu kriegen durch seine eigenen Werke, und er hat verstanden, er konnte das nicht, es war einfach unmöglich. Als Luther verstanden hat durch den Galaterbrief, dass diese Befreiung durch Gnade und Glauben passiert, dann ist nicht mehr die Welt so gewesen, wie wir das kennen. Dann ist es eine Reformation, eine Revolution stattgefunden. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Also mehr sollten wir dann, wenn wir noch mehr Licht bekommen haben als Luther, wenn wir noch mehr Erkenntnisse haben jetzt durch die Bibel, die Welt schütteln und auf den Kopf stellen, damit wir die Wiederkunft Jesus beschleunigen. Jetzt, Paulus im Galaterbrief spricht ein neues Problem an. Und dann spricht von der Zeit der Vergangenheit und was jetzt passiert. Lass uns die Verse 8, zuerst Vers 8 von Galater 4 lesen. Galater 4, Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. So, Paulus sagt zu den Galater, ja natürlich, davor habt ihr nicht Gott gekannt und habt ihr die falsche Götter gedient. Und dann Vers 9. Nun aber, also jetzt in der Gegenwart, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Und das ist auch schön, dass Gott ist immer der, der diesen ersten Schritt macht. Wir sind von Gott erkannt. Ja, wie möget ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Elementen zuwenden, denen ihr von Neuem dienen wollt? Also da war ein großes Problem, und zwar, es ist auch eine Gefahr für uns. Die Galater sind zurückgekommen zu diesen Elementen. Und das ist manchmal auch so bei uns, dass wir Befreiung bekommen haben von Christus, aber nochmal zu den Sklaverei der Sünde zurückkehren. In Vers 10 steht, ihr beobachtet Tage und Monate und heilige Tage und Jahre. Also hier wird es nicht ganz genau näher beschrieben, was für religiöse Praktiken da waren, die bei den Galater da stattgefunden haben. Aber das ist ganz deutlich, hier geht es um falsche Anbetung. Sie haben falsche Götter angebetet und falsche Zeiten gehalten. Und das ist eigentlich eine Gefahr, die bei uns ganz, ganz deutlich da drin ist. Weil am Ende der Zeit, wir wissen, es spielt sich alles um die Anbetung. Es geht auch in der ersten Engelsbotschaft darum. Wir beten Gott an, der der Schöpfer des Universums ist. So, es könnte auch sein, dass wir in unsere alltägliche christliche Leben manchmal schlechte Gewohnheit entwickeln, falsche Lehre ihr Leben, die wir annehmen und für uns wahrnehmen und vielleicht auch andere Menschen quasi erschrecken können und von Gott wegtrennen können. Lass uns weiterhin Vers 11 lesen. Ich fürchte für euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. So der arme Paulus war ein bisschen entmutigt. Und so geht es uns wahrscheinlich auch ab und zu, wo wir denken, ja, wir haben so viel gemacht, damit diese Person endlich was versteht und dann ist zurück, diese Person ist zurück zu der, also zurückgefallen. Vers 12. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, meine Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Jetzt, als ich gelesen habe, werde doch wie ich dachte mir, ist Paulus doch ein bisschen arrogant. Ich meine, der sagt aber dazu, denn ich bin wie ihr. Aber was Paulus meinte, ist eigentlich, Paulus hat Jesus nachgefolgt. Und wenn die Leute Paulus nachfolgen, dann folgen sie eigentlich Jesus nach. So, wir wollen alle Jesus nachfolgen und wir dürfen eigentlich gegenseitig Vorbilder sein, um uns helfen, den Weg der Wahrheit zu folgen. Und da steht quasi ein bisschen die Geschichte, was da passiert war. Vers 13 bis 15, Paulus sagt, immer Galater 4, 13 bis 15. Ihr wisst aber, dass ich bei leiblicher Schwachheit euch zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und ihr habt die mir am Fleisch widerfahrene Anfechtung nicht gering angeschlagen oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmet ihr mich auf wie Jesus Christus. Was ist nur aus euren Glückseligkeit geworden? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hätte. Also was hier Paulus sagt, ist ein Zeugnis, ist eigentlich eine Beschreibung der Galater. Sie waren eigentlich ganz barmherzige Menschen, wirklich liebevolle Menschen. Und in der Zeit, wo Paulus krank war, die Menschen haben ihm wirklich geholfen. Und in dieser Zeit hat er das Evangelium denen gebracht. Aber was passiert jetzt? Er sagt, ihr habt mir alles gegeben. Und dann im Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Also Paulus sagt, ja, ich warne euch wegen das Problem, großes Problem, diese falsche Anbetung. Aber deshalb bin ich nicht eure Feind, ich bin immer noch euren Freund. Und es ist genauso auch zwischen wir und Jesus. Manchmal Gott, Jesus, zeigt uns, was Falsches ist. Und das ist hart, das anzunehmen. Aber der macht das genau, weil er uns liebt hat und genau, weil er unser Freund ist. In Hebräer 12, Vers 6, was steht da? Den, welcher der Herr lieb hat, den züchtigt er. So lasst uns auch immer diese Warnung annehmen, wenn das von Gott kommt. Und dann Vers 17 und 18, und dann kommen wir zu dem letzten Teil unserer Sabbatschule. Da steht, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen auch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Eifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar allerzeit, nicht nur in meiner Gegenwart bei euch. Also, hier geht es um Leute, die wirklich falsche Lehre einbringen und wollen, dass man eifert für falsche Sachen. Und Paulus sagt, eifert ist gut und jederzeit, nicht nur wenn ich dabei bin, sondern ihr dürft weiter eifern, aber nur für das Gute. Pass auch, nicht für die falschen Dinge zu eifern. Das ist auch bei uns ganz wichtig. Und dann die letzten zwei Verse, 19 und 20. Paulus sagt, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtsweh leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und meine Stimme wandeln, denn ich weiß nicht, wo ich mit euch daran bin. So, Paulus überrascht mich immer in seine Gleichnisse. Also was er hier sagt und benutzt als Gleichnis ist so, dass er selber Geburtsweh gehabt, damit Jesus in dem Leib der Galater Gestalt gewinnt, damit Jesus in den Galater geformt wird. Also das ist wirklich sehr genial. Aber das zeigt wirklich seine Leidenschaft, weil das Problem von dieser falschen Anbetung war ziemlich groß und er spricht so mit Herzen. Und deshalb dürfen wir auch das als Warnung für uns beten und uns gegenseitig ermahnen und ermutigen, nur auf Jesus zu zeigen und nur die richtige Lehre nach der Bibel zu folgen. So, jetzt als quasi Zusammenfassung von was wir alles heute gelesen haben und gelernt haben, ist es so, dass wir durch Christus in die Familie Gottes nochmal hineingekommen sind und wir sind als Söhne und Töchter adoptiert worden. Und deshalb haben wir alle Rechte und alle Vorrechte bekommen, wie alle anderen. Und wer umkommt, aber der kommt nur deswegen um, weil er das Angebot abgelehnt hat, durch das Blut Jesus Christus gerettet zu werden. Und das ist wirklich nur töricht und macht überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, mit Werke, mit Selbstgerechtigkeit gerettet zu werden. Das wäre quasi so wie zurück zu der Sklaverei gekommen, wenn wir schon Erben sind. So lass uns diese Sohnschaft annehmen, lass uns die Erbe annehmen. Das ist die Erlösung, lass uns diese Einladung ins Himmel annehmen, auch heute. Und das ist mein Gebet für mich. Und deshalb wollen wir auch zusammen Gott darum bitten, dass er uns dabei hilft. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, vielen Dank, himmlischer Vater, dass du uns so schöne Lehre uns heute gezeigt hast. Danke, dass wir nicht mehr Sklave sein können, sind, sondern wir sind deine Töchter und Söhne. Wir sind nochmal Prinzessinnen und Prinzen in deinem Reich, Priester. Und danke, dass du uns so lieb hast, dass du alles dazu schenkst. Ich bitte dir, möge du uns reinwaschen durch dein Blut, damit wir von deinem Heiligen Geist erfüllt sind, damit wir verstehen jeden Tag, dass wir nur durch dich leben können. Und durch dich können wir auch den richtigen Weg gehen. Bitte bewahre du uns von den falschen, von den Irrlehren, von alles, was nicht in deinem Reich gehört. Und gib uns den Glauben, von Abraham auch, alles zurückzulassen, um dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass du so viel mehr machen wirst, als was wir nur denken können. Und ich danke dir, dass du jetzt schon den Himmel für uns vorbereitet, damit wir alle zusammen sein dürfen. Wir warten auf dich, wir wollen dich sehen, wir wollen dich umarmen, wir wollen mit dir Zeit verbringen, mit dir sprechen, dich von Angesicht zu Angesicht endlich sehen. Und da werden wir so dankbar sein und sagen, wenn wir hier sind, ist es nur wegen dir. Ich bitte dir, dass du diese Sabbatschule nochmal segnest und unsere Bibelgespräche. Im Namen Jesu Christi. Amen. So, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch Gottes Segen in euren Bibelgesprächen und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Cannstatt Study Hour. Gottes Segen.